Sie haben es ja in dem Programm gelesen, dass es um das Suchen Gottes nach den Heiden, also den Nichtjuden speziell geht. Ach, das kann man rausziehen. Also, ja. Du hast so draufgehängt, da hat sich das so laut angehört und da dachte ich jetzt, ich wäre nicht zu verstehen. Aber so ist gut, ja. Um die Nichtjuden, die Gott sucht, also ich möchte Beispiele dafür anhand der Bibel darstellen und schildern und natürlich auch fragen, was das für uns heute zu bedeuten hat, an denen deutlich wird, wie Gott eben, als Jesus gesendet worden ist, in den Evangelien die Berichte, nicht nur die Juden im Auge hatte, sondern die also zu seinem auserwählten Volk gehören, sondern wie schon ganz am Anfang es über diese Grenzen Israels hinausgeht und Gott eben auch die Menschen sucht, die nicht dazugehören. Dass das später so kam in der Apostelgeschichte und dass das dann auch einige Probleme gab, dass der Petrus das nicht so richtig begreifen wollte, denken wir an die Geschichte mit Cornelius und so, das wissen wir ja, das ist uns meistens bewusst, aber das auch schon in den Evangelien und so am Anfang der Apostelgeschichte, dass deutlich wird, wie Jesus eben auch die Menschen sucht, die nicht zum auserwählten Volk Israel gehören, das wollen wir in diesen Tagen mal besonders betrachten. Ja, nun sind die Ersten, die dafür ein Beispiel sind, ausgerechnet die Weisen aus dem Morgenland. Also es tut mir furchtbar leid, dass das nun ausgerechnet bei so einem wunderschönen Sommertag um die Weisen aus dem Morgenland geht, die wir immer zur Weihnachtszeit zu betrachten pflegen. Und nun hat der Conny Schraub auch noch ein Lied ausgesucht, das wir meistens zu Weihnachten singen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Oder zu Epiphanias, was ja auch damit zusammenhängt. Also seien Sie aber ganz getrost, das ist auch biblisch, dass wir zu anderen Zeiten als zu Weihnachten mal über die Weisen aus dem Morgenland nachdenken. Außerdem können Sie versichert sein, dass die Weisen aus dem Morgenland auch nicht im Schneegestöber nach Bethlehem gezogen sind, sondern dass es wahrscheinlich so ein Wetter war wie etwa heute hier. Ich lese die Geschichte aus Matthäus 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Matthäus 2, Entschuldigung, es ging ein bisschen schnell, weil Matthäus 2, ne? Jetzt Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich vermute, dass das Denken bei uns nicht so verbreitet ist, aber also in unserem Kreise hier, aber wenn wir so uns umhören unter den Menschen, mit denen wir so täglich zu tun haben, da hört man oft, dass die Leute sagen, dass wir hier Christen sind, das ist ja reiner Zufall, das ist ja Tradition, wir leben eben in einem christlichen Land. Und die Moslems, die in den arabischen Ländern leben, die sind eben Moslems, weil sie im arabischen Land leben und weil sie so erzogen worden sind. Und die Buddhisten oder die Taoisten oder was es alles so gibt an fernen Religionen, die sind eben in ihrer Tradition aufgewachsen und darum glauben sie das eben, was man sie gelehrt hat. Also, dass wir hier in Deutschland Christen sind, Das hat eben mit unserer Tradition zu tun. Wenn wir anderswo wären, wäre das alles ganz anders. Und da ist es dann gar nicht mehr so weit zu dieser Konsequenz. Das sagen ja viele Menschen heute. Im Grunde ist das ja gar nicht erklärlich, dass von diesen vielen Religionen, die es da so auf der Welt gibt, nun eine unbedingt Recht haben muss und alle anderen sind völlig falsch. Das ist für einen denkenden Menschen irgendwie widersprüchlich, kaum nachzuvollziehen. Und da kommt man eben dahin zu sagen, es muss ja in allen Religionen wohl irgendwas Wahres drin sein und keine darf von sich für sich in Anspruch nehmen, die alleinige Wahrheit zu vertreten. Ich denke, es ist uns eine Hilfe, diesem Denken entgegenzutreten, dieser Meinung, die wir so weithin finden, wenn wir uns einmal diese Menschen betrachten, die in der Bibel uns geschildert werden und die nicht in der jüdischen Tradition groß geworden sind. Gott redet eben nicht nur durch die Tradition, Gott redet auch durch die Tradition. Und das ist ja etwas, was deswegen nicht zu verachten ist. Das hat ja Gott immer wieder seinem Volk gesagt, dass die Väter den Kindern erzählen sollen, was sie Großes mit Gott erlebt haben, dass die Kinder aufwachsen sollen in dieser Tradition. Aber das verhindert natürlich nicht, und das bedeutet nicht, dass sie nicht eines Tages selber ihre Erfahrungen mit Gott machen müssen. Die Erfahrungen sind sehr viel leichter, wenn sie darüber vieles gehört haben, wenn sie etwas wissen, wenn sie das, wie man so schön sagt, mit der Muttermilch eingesogen haben. Aber das alleine reicht nicht. Wenn wir also jetzt Gestalten in der Bibel finden, die uns geschildert werden, zu denen Gott redet und die eine Beziehung zu Gott aufgebaut haben, die völlig außerhalb dieser jüdischen Tradition stehen, die gar keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben oder manchmal falsche Ahnung haben von dem, was Gott mit seinem Volk bis dahin getan hat, dann kann uns das doch nur helfen zu erkennen, ja, Gott hat die Macht auch zu außerhalb der Tradition zu reden. Er hat auch andere Wege, die Menschen anzusprechen. Und in diesen anderen Wegen zeigt sich dann umso deutlicher, dass es eben nicht nur die Gewöhnung ist, nicht nur, dass wir es mit der Muttermilch eingesogen haben, sondern dass es eine lebendige Beziehung von Gott zu den Menschen gibt, die von der Tradition völlig unabhängig ist. Darum diese Geschichten aus dem Neuen Testament, und ich glaube, dass sie von den Evangelisten auch darum uns so liebevoll geschildert worden sind, dass wir das begreifen sollen, dass wir das sehen sollen. Es geht um mehr. Gott redet auch zu denen, die nicht in der frommen Tradition stehen. Dass diese Geschichte gerade im Matthäus-Evangelium steht, die Bibelkenner wissen, das ist ein Sondergut, sagt man, also etwas, was kein anderer Evangelist berichtet, was nur Matthäus berichtet. Dass ausgerechnet Matthäus diese Geschichte berichtet von den Heiden aus dem Osten, die den Weg zu Jesus finden, ist auch interessant, denn Matthäus ist von den vier Evangelisten der, der am meisten in der jüdischen Tradition steht, der also als Adressaten die Juden hat, die zu Christus gekommen sind, der ihnen erzählen will, was damals so passiert ist. In dem Matthäus-Evangelium stehen die meisten Zitate aus dem Alten Testament. Er wendet sich also ganz bewusst an Juden, die an Christus gläubig geworden sind. Das ist bei Lukas zum Beispiel völlig anders. Der schreibt ja nach Rom oder auch Markus. Und Johannes ist nochmal wieder ganz anders, der im Nachhinein vielleicht noch manche Dinge ergänzt, die die anderen Evangelisten, die zu seiner Zeit schon, die Bücher waren schon verbreitet, die da schon bekannt waren. Und wo er meinte, dass etwas noch fehlt oder neue Akzente gesetzt werden müssten, sagt er nochmal was anderes. Matthäus aber ist der, der ganz bewusst an die Judenchristen sich richtet. Und das ist auch deutlich im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo der Stammbaum Jesu aufgeschrieben ist. Das ist also etwas, was die Heiden außerhalb des Volkes Israel überhaupt nicht interessiert. Es ist sowieso ein bisschen schwer zu erklären, wie das alles zusammenhängt, weil es ja auch einen anderen Stammbaum noch gibt. Aber dass dieser Matthäus, der also so ganz bewusst in der jüdischen Tradition steht, und für die Juden war das wichtig mit diesem Stammbaum, dass das vom Abraham herkam und so, das geht ja bis in Adam zurück. Also das ist die Tradition. Und im zweiten Kapitel schildert er nun, wie Menschen, die völlig außerhalb dieser Tradition der Juden stehen, den Weg zu Jesus finden. Warum? Warum sucht Gott diese Heiden? Warum wird das gerade am Anfang der Geschichte Jesu, das ist ja das, was in den Evangelien berichtet wird, warum wird das gerade berichtet von diesen drei Männern aus dem Osten? Ich denke, Gott will damit etwas deutlich machen. Er will schon von vornherein bei der Sendung Jesu deutlich machen, dass es eben nicht nur um das Volk Israel geht, dass er die ganze Welt im Auge hat. Das ist sein Ziel. Natürlich, das werden wir auch in den Geschichten noch sehen, die wir in den nächsten Tagen noch behandeln wollen, natürlich geht es in erster Linie zunächst mal um das Volk Israel. Rein chronologisch gesehen, in der zeitlichen Abfolge, zunächst mal muss das Volk Israel das begreifen. Und das haben ja auch die Apostel später so getan, wenn sie missioniert haben in der ganzen damals bekannten Welt. Paulus etwa, der ist zunächst erstmal in die Synagogen gegangen und hat den Juden, die schon eine Grundlage, eine Wissensgrundlage hatten, das Evangelium gesagt. Und wenn sie es da nicht hören wollten, oder auch wenn sie es hören wollten und es war genug gepredigt, dann sind sie darüber hinaus zu den Heiden gegangen. Diese zeitliche Reihenfolge war schon von Gott so geplant. Das ist so richtig. Das ist auch sinnvoll, weil er da natürlich zunächst am schnellsten Fortschritte zu sehen waren, weil die Gemeinde am schnellsten wuchs. Und weil ja die Verheißung Gottes auf dem Volk Israel besonders lag, da können wir im Römerbrief vieles drüber lesen. Aber da geht es nur um die zeitliche Reihenfolge der Verkündigung. Es geht nicht um die Rangfolge. Es bedeutet nicht, dass Gott das Volk Israel lieber hätte als alle anderen und die anderen wären ihm egal. Sondern er will alle Menschen erreichen mit seinem Evangelium. Und damit das von vornherein, gerade beim Anfang dieser Heilsgeschichte mit Jesus allen deutlich wird, lässt er auf wunderbare, merkwürdige Weise diese Menschen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, von weit, weit her kommen, damit das allen klar ist. Hier geht es um das Evangelium für alle Völker. Er liebt sie alle. Das ist auch im Alten Testament schon deutlich geworden. Es gibt ja auch dafür reichlich Beispiele. Denken wir etwa, wie Gott Ninive strafen und dann letzten Endes nach ihrer Buße doch retten wollte und wie der Prophet Jona das einfach nicht wahrhaben wollte und das denen nicht sagen wollte, da nicht hin wollte. Das passte nicht in sein Denken. Gott ist nur für Israel da, war seine Meinung. Und selbst als mit einiger Mühe Gott ihn dazu gebracht hat, dass er schließlich doch noch nach Ninive geht, wir kennen diese Geschichte recht aufwendig mit einem Fisch, nicht wahr, bis er ihn wieder an Land gebracht hat und dann doch nach Ninive. Und als dann die Menschen Buße tun und Gott ihnen gnädig ist, da will er das gar nicht haben. Da ärgert er sich darüber, der Jona. Das war also den Nachkommen Abrahams oft ein Ärgernis, dass die anderen für Gott genauso wichtig sein sollten, dass er sein Erbarmen über alle genauso ausschütten wollte wie über Israel. Das wollten sie nicht haben. Aber es ist so. Gott hat sie alle im Auge. Gott hat sie alle lieb. Und gerade auch in diesem ersten Kapitel, also das Kapitel, das vor diesem Bericht steht, da wird ja die Stammesgeschichte Jesu geschildert und da kommen zwei Frauen drin vor, die ja nicht aus dem Volk Israel sind. Wer ist es? Wissen Sie? Jawohl, Rahab und Ruth. Die Ruth, also die Moabiterin, war die Großmutter von David und die Rahab war die Urgroßmutter, die Hure Rahab aus Jericho, die Urgroßmutter von David. Also da wird doch schon etwas davon deutlich, dass diese scharfe Abgrenzung nur in der Vorstellung der Israeliten selbst bestand, dass die sich als eine Elite vorkamen und nicht wollten, dass die anderen von Gott genauso geliebt werden. Zwar hat Gott sie besonders im Auge gehabt, zwar hat Gott mit ihnen seine besondere Geschichte gehabt, aber von vornherein mit der Absicht, durch das Volk Israel alle anderen Völker auch zu segnen und mit seinem Evangelium zu erreichen. In dir, sagt Gott zu Abraham, in dir, durch dich, sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das war das Ziel. Und es gibt vielleicht noch einen anderen Grund, weshalb Gott gerade hier am Anfang diese wunderbare Geschichte geschehen lässt, dass er diese Weisen da von ferne herholt, um die Herrlichkeit Jesu, der da nun gekommen ist auf die Erde, zu unterstreichen, zu untermauern, um das allen deutlich zu machen. Es gibt ja in der Weihnachtsgeschichte, sozusagen, dass ich wieder vor Weihnachten rede, bei diesem herrlichen Sonnenschein, aber es ist nun mal diese Geschichte hier. Es gibt ja bei der Weihnachtsgeschichte diese merkwürdige Spannung. Einerseits diese erschreckende Ärmlichkeit Also, dass Maria und Josef dann nun diese Wanderung machen müssen nach Süden, nach Bethlehem hin, weil die Römer das Land beherrschen, weil diese Steuergeschichte da war. Und dann, es waren sowieso schon ärmliche Verhältnisse da. Und dann haben sie noch nicht mal ein richtiges Quartier. Und dann müssen sie da im Stall übernachten. Und da kommt nun der Sohn Gottes in einem Stall zur Welt und wird in Windeln gewickelt und liegt in einer Futtergrube auf Heu und auf Stroh. Also ärmlicher kann man sich nur wirklich nicht vorstellen. Das ist ja, also wenn wir so sagen, in einer Krippe liegend auf Heu und auf Stroh, dann bei uns emotional ist da gleich Weihnachten feierlich, Lichter glänzen und so. Aber das ist ja nur unsere Emotion, die wir damit verbinden, weil wir das so von Weihnachtsfeiern gewöhnt sind. Wir müssen uns mal diese Ärmlichkeit vorstellen, wenn einer sein Kind heute in diesen Verhältnissen kriegen würde. Wäre ihm das wahrscheinlich nicht recht, da gehen wir doch lieber in die Klinik. Und dann müssen sie fliehen zusammen, weil der Herodes hinter ihnen her ist und das Kind umbringen will. Und so. Also diese ganz ärmlichen Verhältnisse, also ganz erniedrigt hat sich Jesus. Das soll damit deutlich werden. Aber auf der anderen Seite immer wieder Offenbarung von Gottes Herrlichkeit im Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass etwa die Engel erscheinen, den Hirten auf dem Feld und dass vorher ein Engel der Maria die Geburt Jesu ankündigt. Und das in diese Reihe gehört sicher auch, dass diese Weisen aus dem Morgenland gebildete, reiche Herren von weit her kommen und nun auch Schätze bringen, die vielleicht auch, ist das von Gott so geplant, dazu dienen, dass sie die Reise nach Ägypten auch rein wirtschaftlich bewältigen können. Also diese Spannung, einerseits diese ärmlichen Verhältnisse, an denen deutlich wird, dass Gott sich so sehr erniedrigt und seinen Sohn in Verhältnisse hineinkommen lässt, an denen deutlich wird, niemand ist zu gering. Niemand kann sagen, ja, für mich gilt das nicht. Aber auf der anderen Seite einzelne Beweise für Gottes Herrlichkeit. Engel erscheinen, Weise erscheinen, irgendwie im Traum wird manches deutlich gemacht. Also eine merkwürdige Spannung zwischen diesen großartigen Erweisen von Gottes Gegenwart und auf der anderen Seite diese Ärmlichkeit. Absicht Gottes, ganz sicher. Nun möchte ich gerne mal versuchen, das ein bisschen aufzugliedern, wie Gott zu diesen Menschen redet, zu diesen Weisen aus dem Morgenland. Da sind mir vier Dinge wichtig. Als erstes durch den Stern. Und wir verallgemeinern das ja, weil das ist ja ein Prinzip, wie wir die Bibel heute gerne lesen, dass wir Dinge nicht so ganz konkret übertragen können. Das heißt, muss ja nicht heißen, wenn wir das so lesen, dass Gott durch einen Stern zu uns reden muss. Aber wir dürfen das verallgemeinern und sagen, das kann eine Art sein, aber Gott redet durch solche Zeichen. Gott redet durch etwas Ungewöhnliches, was passiert, was uns aufmerksam macht. Etwas, was uns auffällt und was uns ins Nachdenken bringt. Was das mit diesem Stern nun genau war, weiß man nicht. Es gibt verschiedene Theorien darüber. Die älteste und bekannteste ist die, die schon von Kepler bekannt gemacht worden ist, dass es sich offenbar um eine Planetenkonstellation gehandelt haben kann. Also dass, ich meine, es wären Saturn und Jupiter gewesen, in einer bestimmten Konstellation zusammenstanden und dass das dann als ein heller Stern erschien. Das eine war ein Zeichen für Israel, das andere ein Zeichen für den König. Das könnte sich decken mit den weiteren Berichten hier in dieser Geschichte, dass nämlich sie nach Israel kam und da war der Stern nicht mehr da. Und deswegen fragen sie ja beim Herodes nach, wo ist denn nun der neugeborene König? Sie wissen ja nicht, wo sie ihn suchen sollen. Und wenn man einen neugeborenen König sucht, ist natürlich klar, dass man zunächst mal im Königspalast nachfragt. Also sie wussten einfach nichts mehr, der Stern war weg. Und dann, als sie nach Bethlehem gewiesen sind, steht auf einmal, sie sahen plötzlich den Stern, sie wurden darüber hoch erfreut und der Stern stand über dem Haus, wo das Kindlein war. Also er ist eine Weile weg, also zunächst ist er erschienen, dann ist er eine Weile weg gewesen und dann ist er wieder zu sehen gewesen. Das deckt sich mit den astronomischen Beobachtungen, die man ja im Nachhinein berechnen kann, dass diese Konstellation sehr deutlich gewesen ist und dann eine Zeit lang gingen die Sterne wieder auseinander und dann durch die Drehung der verschiedenen Ellipsen der Planeten sind sie wieder dichter zusammengerückt. Das könnte eine Erklärung sein, aber niemand kann sagen, ob es genauso war. Es gibt andere habe ich neulich zwei andere Deutungen gelesen. Der eine spricht von einer Supernova, das ist also die Situation, wenn eine Sonne, was irgendwann wahrscheinlich mit unserer Sonne auch mal passiert, kälter wird, aber dabei viel größer und sich aufbläht und so ein großer Riesenstern wird, eine Supernova. Und das andere könnte sein, dass ein Komet erschienen ist. Auch da gibt es Theorien drüber. Habe ich neulich auch irgendetwas gelesen von jemand, der meint, dass ein bestimmter Komet da sein könnte. Das ist aber nicht wichtig. Nicht wichtig, was das für ein Stern war. In der Tradition der Maler und so, der Christi Maler, ist es ja meistens ein Komet, weil der so einen Schweif hatte, wird er immer dargestellt. Aber das weiß natürlich niemand so ganz genau. Babel, wir können annehmen, dass es sich hier um Babylonier handelt, bei diesen Weisen aus dem Osten. Babel war ja für die astronomischen Kenntnisse bekannt, die aber natürlich immer mit Astrologie verbunden waren. Wenn wir heute bewundernd von der Astronomie, von den astronomischen Kenntnissen der Babylonier reden, ist das zwar ein Grund, sie zu bewundern. Sie haben das sehr sorgfältig alles beobachtet, sehr viel Wissen zusammengetragen, aber es ist ein schmeichelhaftes Wort, wenn wir von Astronomie reden, denn im Grunde war es auch immer mit Astrologie verbunden, also mit der Vorstellung, dass es sich da um Gott, Götter und Geister und so etwas handelt, die da oben am Himmel schweben und auf diese Erde Einfluss nehmen. Nun kommt das Merkwürdige. Wenn wir im Alten Testament lesen, stellen wir immer wieder fest, dass Gott die Zukunftsdeuterei, und dazu gehört ja auch die Astrologie, verboten hat. Gott wollte nicht, dass sie den Vogelflug beobachten und was es da so alles an Möglichkeiten gab, die Asche von geschlachteten Tieren, verbrannten Tieren beachteten und so weiter. Und eben auch die Sterne beobachteten, um die Zukunft zu erforschen. Das war Gott ein Greuel. Gott wollte das nicht. Ja, wie kann das denn sein, dass Gott die Astrologie verbietet und als seine Sünde darstellt, seinem Volk, und nun durch diese Astrologie eine Botschaft an die Heiden schickt? Dass er den Heiden seinen Willen kundmacht durch etwas, was er selber verboten hat. Widerspricht sich Gott da nicht selber? Ich denke, es ist so zu erklären, dass das Volk Israel das ja nicht nötig hatte. Die hatten ja einen lebendigen Gott. Die brauchten nicht die Götter, die da oben in Gestalt eines Bären oder eines Löwen oder was weiß ich, oder Zwillingen oder so, am Himmel standen. Brauchten die nicht. Die hatten den lebendigen Gott und die wussten, dass es nur diesen einen lebendigen Gott gibt. Und sie hatten auch das Gesetz, Gott konnte ihnen sagen, dass sie das nicht tun sollten, dass sie allein auf Gott vertrauen sollten. Aber die Heiden hatten das nicht. Wie sollte Gott sich ihnen offenbaren? Wie sollte Gott zu ihnen reden? Sie hatten die Heilige Schrift nicht. Sie hatten kein Wissen über Gott. Und das finde ich so bewegend und tröstlich auch für uns, dass wir daran sehen, Gott kann sogar seine eigenen Gesetze überschreiten, wenn es ihm darum geht, diese Menschen zu erreichen, zu diesen Menschen zu reden. Er redet in der Sprache, die sie verstehen, in ihrer eigenen Sprache, so wie sie es annehmen können. So redet er zu ihnen. Gott sucht Mittel und Wege, um die Menschen zu erreichen. Gott spricht auch mit uns in der Sprache, die wir verstehen können. Und auch zu unseren Zeitgenossen. Auch wir sollen zu unseren Zeitgenossen das Evangelium reden in der Sprache, die sie verstehen. Manchmal ist das nicht die Heilige Schrift. Manchmal verstehen sie unsere Worte gar nicht. Manchmal kommen sie nicht mit, wenn wir in der Sprache Kanaans, wie wir so schön sagen, ihnen etwas von Gott sagen. Aber es gibt eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Etwa die Sprache der Liebe, wenn wir uns um sie kümmern, ihnen nachgehen. Wenn wir ihnen gegenüber einfach Menschen sind, die ihnen wohltun. Wenn sie merken, der hat an mir Interesse. Der ist aufmerksam, wenn ich ihm etwas von meiner Not erzähle. Der hört mir richtig zu. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie Gott zu uns und zu den Menschen um uns her reden kann, auch ohne Bibel. Das reicht nicht letzten Endes, aber es ist ein Anfang. Es macht, dass die Menschen aufmerksam werden, dass sie den ersten Schritt gehen. Etwa, wenn Menschen staunen über die Natur. Wir sind es ja heute so gewöhnt, nicht mehr von der Schöpfung, sondern von der Natur gleich zu reden. Und die Kinder lernen das schon in der Schule, dass das alles ganz einfach erklärlich sei, wie das so entstanden ist. Aber wenn die Menschen mal anfangen nachzudenken und sich wirklich in diese wunderbare Schöpfung hineinversetzen und nicht so mit Vorurteilen da herangehen, mit dem, was man ihnen so in der Schule beigebracht hat, dann kommt eben mancher doch drauf. Sogar mancher gelehrte Biologe, wie ich jetzt neulich wieder las, kommt da drauf, nein, ohne den Schöpfer, der das alles gemacht hat, geht's eben doch nicht. Ob nicht doch etwas Geheimnisvolleres dahinter steht, was wir nicht verstehen? Oder so eine andere Sprache, mit der Gott manchmal redet, könnte zum Beispiel auch so der Zeitgeist sein, dass Menschen plötzlich merken, es ist ja alles so leer, so hohl. Der Materialismus etwa, der lässt uns ja unbefriedigt. Gibt es nicht etwas anderes, etwas ewig Gültiges? Und da fängt man an zu fragen. Und viele Philosophen, also die Existenzialphilosophie oder so, haben ja diese Probleme auch aufgezeigt. Natürlich ist das noch kein Evangelium. Natürlich ist das noch nicht die Lösung, sondern es werden erstmal Probleme gezeigt. Aber da fängt man an nachzudenken. Da wird man offen für die eigentliche Botschaft. Es ist ein erster Kontakt, den Gott mit den Menschen aufnimmt. Sie beobachten etwas in dieser Welt um sich her. Und sie fangen an nachzudenken, sie fangen an offen zu werden und zu suchen nach dem Eigentlichen. Und sie nehmen das ernst. Das Ernstnehmen, wie auch diese Weisen aus dem Morgenland diese Botschaft des Sterns ernst genommen haben, so ernst, dass sie sich aufgemacht haben und die Expedition dahin unternommen haben, das kostet ja auch Geld und hat Zeit und Mühe, Aufwendung gekostet, dieses Ernstnehmen ist wichtig, das rettet noch nicht. Aber ohne das Ernstnehmen geschieht die Rettung erst recht nicht. Es ist ein Anfang, es gehört dazu. Das ist also das Erste, wie Gott redet, durch ein Zeichen. Gott benutzt die Sprache, die wir verstehen können. Und vielleicht redet Gott manchmal auch auf so eine andere Sprache als eben mit der Bibel, zu uns, vielleicht durch eine Krankheit, die uns trifft, vielleicht durch eine besondere Freude, die er uns macht. Denken wir an das Wort des Paulus, dass uns Gottes Güte zur Buße leiten soll. Es gibt eben auch andere Sprachen, in denen Gott zu uns redet. Wichtig, dass wir da aufmerksam sind, dass wir hinhören, bereit sind. Nun kommt aber das Zweite, und das ist ganz wichtig, das gehört unbedingt dazu, nämlich die Heilige Schrift. Gott redet durch die Bibel, oder sagen wir vielleicht lieber die Heilige Schrift, weil es zu diesem Zeitpunkt hier eben noch nicht die Bibel in unserem Sinne mit Neuem Testament war, sondern nur das Alte. Gott redet durch die Heilige Schrift. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht kann es sein, dass die Weisen im Morgenland schon etwas, das ein oder andere von der Heiligen Schrift kannten, weil ja die Juden während der babylonischen Gefangenschaft 70 Jahre da waren und da wird vielleicht manches von den prophetischen Schriften oder so schon in den Bibliotheken der berühmten großen Stadt Babel mit ihrer reichen Bildung gestanden haben. Und es kann sein, dass die gebildeten Leute das kannten. Ist möglich, man weiß es nicht. Aber sehr viel werden sie davon nicht gewusst haben. Hier jedenfalls ist es nötig, dass der Herodes, nachdem er gefragt wird, nun die Weisen, die Gelehrten, die Schriftgelehrten und Pharisäer zusammenruft und sie fragt, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, in der Bibel, in der Heiligen Schrift zu finden, wann und wie und wo dieses Kind geboren sein soll. Dazu muss man wissen, dass der Herodes ein ganz schrecklicher Diktator war. Er hat eine geradezu panische Angst gehabt, dass ihm jemand seinen Thron raubt. So schlimm war das mit ihm, also man kann ihn schon wirklich als wahnsinnig bezeichnen, dass er mehrere Mitglieder seiner eigenen Familie umbringen ließ, weil er immer fürchtete, die würden ihn um seinen Thron bringen. Wer auch mal durch Israel reisen konnte, ich hatte mehrmals das Vorrecht, durch Israel zu reisen, dem zeigt man auch die verschiedenen Festungen, die der Herodes sich anlegen ließ. Eine in der Wüste, im Inneren eines Berges zum Beispiel, und dann die berühmte Festung Masada, die dann später verteidigt worden ist von den letzten Widerständlern gegen Rom. Also überall hatte er sich Burgen bauen lassen, auf denen er sich zurückziehen konnte, falls doch mal jemand Revolution macht, damit er sich da absichern kann. Ein ganz schlimmer Diktator. Und deswegen, wenn wir das wissen, verstehen wir auch, weshalb hier steht, und da erschrak der Herodes und mit ihm das ganze Jerusalem. Natürlich erschrak das ganze Jerusalem, denn wenn sie jetzt erfuhren, dass da ein neuer König geboren sein soll, wussten sie ja schon, wie Herodes darauf reagiert. Der würde wütend werden und er würde irgendwas unternehmen, blutrünstig wie er war, um ja seinen Thron zu sichern. Ach du Liebe, was gibt das nun wieder? Ganz Jerusalem erschreckt. Aber da ihm das nun nicht weiterhilft, was die Weisen aus dem Morgenland da sagen mit dem Stern und so, ja, was ist denn nun? Und er kann ihnen keine Antwort geben, lässt er die Schriftgelehrten kommen. In der Schrift soll doch alles stehen, sagen die Leute immer, und besonders von dem Christus, da hat er natürlich von gehört, dem Gesalbten, dem Messias, der kommen soll. Da müssen wir die Leute doch mal fragen, was es damit auf sich hat. Wann und wo wird der denn erscheinen und geboren werden? Und da kommen diese Leute und wissen natürlich alles ganz genau, nur klar steht bei Micha 5, Vers 1, also in Bethlehem, nicht wahr? Das ist das, was mich nun ungeheuer erschüttert, dass diese Schriftgelehrten ganz genau wissen, wo Jesus geboren werden soll. Also die kann man im Schlaf antippen, da wissen die das. Da steht da und da, ganz klar, brauchen wir nicht lange nachzusuchen, brauchen wir keine Konkordanz für, das haben die alles im Kopf. So und so läuft das mit dem Messias in Bethlehem. Aber niemand von ihnen kommt auf die Idee, mal hinzugehen nach Bethlehem und mal nachzuschauen. Sie wissen alles hier oben, aber niemand tut es. Sie waren Schriftgelehrte, gelehrt, sachkundig in der Schrift, aber nicht in der Tat. Sie wissen alles, aber setzten davon nichts um. Und vergleichen wir damit diese Weisen aus dem Osten, die von nichts eine Ahnung haben, die Heilige Schrift überhaupt nicht kennen, vielleicht mal so ein paar Geschichten von fern, die man so erzählt, aber nichts Genaues, vielleicht sogar überhaupt nichts wussten. Und man sagt ihnen eine Sache, eine Auskunft, der Messias soll in Bethlehem geboren werden, schon sind sie unterwegs und gehen dahin und finden das Kind auch. Stellt sich natürlich für uns die Frage, wem sind wir vergleichbar? Sind wir Leute, die alles wissen, die Bibel von vorne bis hinten kennen, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 vielleicht wissen, wo jede einzelne Tatsache steht. Aber man sieht davon nichts in unserem Leben. Es tut sich nichts. Oder sind wir Menschen wie diese Weisen aus dem Morgenland, wobei natürlich nicht gesagt werden soll, dass das löblich ist, dass sie nichts wussten. Wir dürfen natürlich viel wissen. Es ist ja schön, wenn wir vieles wissen. Sehr wichtig sogar. Aber es muss in die Tat umgesetzt werden. Diese Leute wussten nur eine Sache und gehen hin und tun das. Und erkundigen sich, forschen nach, gehen weiter. Machen was aus dieser einen Information, die sie haben. Gott möchte, dass wir diese Informationen aus der Schrift, die wir haben, auch umsetzen, dass es bei uns zur Tat wird. Also das Erste, wie Gott sprach, das Zeichen, das Zweite durch die Heilige Schrift, auch wenn es nur ein einzelnes Wort war. Aber das ist ja so, Gott redet eben heute, Gott hat sich an sein Wort gebunden, Gott redet heute immer durch seine Schrift. Das brauchen wir dazu. Es gibt andere Wege auch, aber ergänzt werden muss das letzten Endes immer durch die Schrift. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, wie Gott zu ihnen redet. Das ist der Traum hier. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber ich möchte das mal hier so mit der Wirkung des Heiligen Geistes vergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir darin etwas von der Wirkung des Geistes sehen, diesem Traum, den sie haben. Es war ja der Heilige Geist noch nicht ausgegossen, Pfingsten war noch nicht geschehen. Aber der Heilige Geist ist ja auch früher schon am Wirken gewesen, das lesen wir auch im Alten Testament schon. Und Ich könnte mir denken, dass darin etwas vom Geist Gottes deutlich wird. Also wenn wir uns bemühen, jetzt das zu übertragen, weil wir ja nicht immer den konkreten Einzelfall unbedingt nur übertragen wollen. Natürlich kann Gott auch mal durch einen Traum zu uns reden. Aber dabei kann man sich auch sehr irren. Wir wissen ja nun inzwischen, wo über Träume viel geforscht wird. Vieles davon, wenn wir auch nicht alles wissen, wie so Träume entstehen, was sie für eine Bedeutung haben. Gott kann trotzdem, und vielleicht gerade deswegen, auch durch Träume zu uns reden. Aber ich möchte das auf eine breitere Basis stellen und sagen, da sehen wir etwas von der Wirkung des Heiligen Geistes. Es hat ja gerade im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte viele Träume gegeben. Und ich war der Josef, träumte, dass er die Maria nicht verlassen soll. Dann träumt später der Josef, dass er nach Ägypten ziehen soll. Und hier träumen und die Weisen, dass sie nicht zu Herodes zurückkehren sollen. Träume sind auch etwas, durch das Gott reden kann. Manchmal ist es so dieser Erstkontakt, wie etwa beim Nebukadnezar, der diesen Traum hatte von den künftigen Weltreichen, oder bei dem ägyptischen Pharao, wo dann Josef, der andere Josef, der aus dem Alten Testament, der Sohn Jakobs, diese Träume deuten konnte. Also manchmal ist der Traum so ein Erstkontakt, aber manchmal redet Gott auch später weiterhin durch Träume, aber eben auch durch andere Wirkungen des Heiligen Geistes. Darum habe ich das hier mal als eine Wirkung des Heiligen Geistes dargestellt, diesen Traum, um diesen Dreiklang deutlich zu machen. Also die Zeichen ist das Erste. Gott redet durch Zeichen, in diesem Fall durch einen Stern. Er kann durch andere Dinge zu uns reden, dass wir etwas beobachten, dass wir darüber nachdenken, staunen und anfangen zu grübeln, unser Wissen zusammentragen. Was hat es damit auf sich, dass wir der Sache ernsthaft nachgehen? Das ist das eine. Das Zweite ist die Heilige Schrift. Dadurch redet Gott zu uns. Und das Dritte, der Heilige Geist. Gott redet durch seinen Geist zu uns. Diese drei Dinge gehören zusammen. Mal ist das eine stärker betont, mal das andere. Ich möchte das besonders unterstreichen, weil es ja heute so theologische Strömungen gibt, die eine Sache überbetonen und die anderen liegen lassen. Es gibt Leute, die reden nur immer vom Heiligen Geist, und welche Bedeutung die Schrift hat, ist ihnen völlig egal, oder sie brauchen sie höchstens zur Bestätigung ihrer Ansicht. Manche gebrauchen die Bestätigung der Schrift auch nur so, um das zu unterstreichen, was sie von ihrem Denken her meinen, aber sie verstehen nicht die Schrift wirklich in ihrem Gesamtzusammenhang. Manche berufen sich nur auf die Schrift, und alles andere, besondere Wirkung des Heiligen Geistes, sind ihnen völlig suspekt von vornherein. Und so. Es gibt also einseitige Richtungen, und ich möchte das unterstreichen, dass das Dreis hier ganz eng zusammengehört. Und diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland macht uns das sehr deutlich. Erlauben Sie mir ein Bild. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal zur See gefahren ist. Ich vermute nicht. Ich auch nicht. Ich hatte nur mal das Vorrecht, für eine Woche auf einem Segelschiff zu Filmaufnahmen mitzufahren. Aber sonst habe ich nicht so sehr viel Ahnung. Das meiste, was ich davon weiß, habe ich mir nur durch meine jungen Bücher früher in meiner Jugend angelesen. Aber vielleicht wird den meisten von Ihnen das bekannt sein, wenn ein Schiff, stellen Sie sich das bitte vor, mitten auf dem Ozean ist. Wie kann man denn jetzt wissen, wo man hin will und was man machen muss, dass man nicht nur auf dem einsamen Meer treibt? Man hat ja ein Ziel, man will irgendwo hin. Aber wo ist das nun? Rundrum, der Horizont, alles nur Wasser. Es gibt drei Dinge, die dafür nötig sind. Erstens mal muss man natürlich eine Karte haben. Eine Karte, die genau die Grenzen des Meeres umreißt, die Küstenlinien anzeigt, die genau sagt, so und so ist das, so sind die Verhältnisse. Aber wenn man die Karte für sich hat, dann weiß man natürlich auch noch nichts. Man weiß ja gar nicht, wo man ist. Also man muss einen Weg finden, festzustellen, wo man denn nun genau ist. Da haben die Fachleute den Sextanten, da gibt es so, da kann man die Sonnenhöhe und die Sternhöhe mit über dem Horizont messen, und dann hat man das, wenn man die genaue Uhrzeit hat, kann man genau wissen, wo man sich befindet. Heute ist das sogar noch einfacher, heute gibt es das Satellitennavigationssystem, also da kann man genau feststellen, jetzt bin ich hier. Nun kann man auf der Karte genau seinen Bleistift ansetzen und sagen, da bin ich jetzt. Zwei Faktoren, also die Karte, das Wissen, wie ist das Meer überhaupt und seine Grenzen, das Land. Und dann, wo bin ich denn hier auf dieser Karte? Und nun kommt der dritte Faktor dazu, nämlich in welche Richtung muss ich denn jetzt segeln oder fahren? Heute segelt man ja nicht mehr so viel. Dazu braucht man den Kompass. Also wissen, wo Norden und Süden ist. Nur mit einem dieser drei Dinge oder nur mit zweien dieser drei Dinge kann man nicht ans Ziel kommen. Bei besonders glücklichen Verhältnissen kann man unter Umständen natürlich einmal nur nach der Sonne Süden finden und so, wenn man auch keinen Kompass hat, aber dann kann es mal Nebel geben, dann weiß man wieder nicht, wo es lang geht. Also drei Dinge gehören zusammen, um seine Orientierung zu finden auf dem Meer. Sie verstehen, was ich mit diesem Bild sagen will. Nehmen wir mal an, wir können das natürlich auch anders übertragen, nehmen wir mal an, die Karte vergleichen wir mit der Bibel. Gott hat uns dargestellt in der Bibel, so ist die Wahrheit. So ist es. Das sind die Dinge. Nun wissen wir das, aber nun müssen wir auch wissen, wo wir stehen in dieser Wahrheit. Was hat das mit uns zu tun? Vielleicht können wir mal diese Zeichen oder auch diese Überlegungen, ich war, wie ich sagte, dass manchmal Menschen nachdenken und auf Fragen stoßen und plötzlich sich existenziell getroffen fühlen. Und da gibt es ja irgendwie noch etwas anderes, was ich bisher nicht einbezogen habe. Das, was hier mit der Erscheinung des Sterns etwa zu vergleichen ist. Das könnten wir vielleicht mal mit dem Sextanten vergleichen. Auf einmal merken wir, wir sind ja mittendrin in dieser biblischen Wahrheit, wie Gott sie uns geschildert hat. Und nun kommt der Kompass dazu, den ich mal mit dem Heiligen Geist vergleichen will. Der sagt uns, da geht's lang. Das ist jetzt dein Auftrag. Hier stehst du und da musst du hin. Und wenn du diese Worte so und so befolgst, dann kommst du an das Ziel. Drei Dinge habe ich Ihnen dargestellt. Es gab mal so eine Werbung, drei Dinge braucht der Mann. Ne? Aber es fällt mir bei der Gelegenheit ein, eine Pfeife und noch irgendwas. Was war es noch? Also jedenfalls... Ah ja, also drei Dinge braucht die Frau, aber auch drei Dinge, wie Gott zu uns redet. So finden wir unsere Orientierung, so finden wir die grundsätzliche Wahrheit und wissen, wo wir in dieser Wahrheit stehen und wo wir hin müssen. Aber nun ist da noch ein viertes, wie Gott redet. Das habe ich an den Schluss gestellt, obwohl es der Chronologie nach, also der zeitlichen Abfolge nach, eigentlich vor dem Traum noch stehen müsste, nämlich Gott redet durch Jesus. Das ist das grundsätzliche Reden Gottes zu uns Menschen. Das andere sind Hilfsmittel. Aber das eigentliche, wie Gott redet, ist durch Jesus. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal vielfach auf vielerlei Weise geredet hat durch die Propheten zu den Vätern, hat er am letzten zu uns geredet durch den Sohn. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das bei einer stillen Stunde mal nachlesen, diese ersten drei Verse in Hebräer 1, ich will das jetzt nicht extra tun. Da ist also ausführlich geredet, ein großer Bogen wird da geschlagen, durch ihn hat Gott die Welt gemacht und er hat ihn zum Erben eingesetzt. Also ganz am Anfang die Welt gemacht, ganz am Anfang und am Ende zum Erben eingesetzt. Ich war großer Bogen, er ist ein Ebenbild Gottes, er trägt alles durch sein wunderbares Wort. Und er hat die Reinigung unserer Sünden vollbracht und hat sich gesetzt zur Majestät Gottes. Also gewaltige Aussagen über Gott, über Jesus. Was Gott mit Jesus vorhatte und wie Gott in Jesus diese Welt zu ihrer Erfüllung bringt. Und dieser Jesus ist es, durch den Gott zu uns redet. Vorher hat er auf vielerlei Weise geredet, durch die Propheten, manchmal mit Gerichtsworten, manchmal mit Gnadenangebot, manchmal konkret durch ein Wort, manchmal nur durch Zeichen, auf verschiedene Weise, auch durch Sterne oder was weiß ich, durch Träume. Auf vielerlei Weise hat Gott geredet, aber das ist das letzte Wort, das entscheidende Wort, das Gott gesagt hat, durch seinen Sohn. Darüber hinaus gibt es nichts Klareres und Besseres und Vollkommeneres zu sagen, als das, was er in seinem Sohn gesagt hat. Das ist der Gipfel, wenn man so will, und zugleich Gott auf dem Tiefpunkt. Das letzte und deutlichste Reden Gottes. Kann es ein klareres Reden geben, als dass Gott selber erscheint, persönlich da ist? In seinem Sohn ist er ja selber da. Wir verstehen, das lässt sich ja logisch nicht alles genau erklären, aber Er hat ja nicht nur seinen Sohn gesandt, sondern gleichzeitig ist er selbst ja in seinem Sohn da. Also Gott schickt uns nicht einen Brief nur. Das hat er auch gemacht. Können wir die Bibel so betrachten? Gott telefoniert nicht nur mit uns, wenn wir das mal so nehmen wollen, nicht wahr? Indem er durch Träume und alles Mögliche zu uns redet. Sondern Gott kommt selber. Er ist selber da. Besseres, deutlicheres Reden kann es nicht geben. Das Wort wurde Fleisch. Es wurde anfassbar, sichtbar. Er ist selber da. Hier hat sich die Tür geöffnet zwischen dieser, unserer sichtbaren und vergänglichen Welt und jener anderen, unsichtbaren, ewigen Welt. Da ist plötzlich Kontakt da, da kann man plötzlich, ist plötzlich eine Verbindung da zwischen jener Welt und dieser. Die Weisen stehen vor der Krippe und wollen dem neugeborenen Kind huldigen, wissen nicht so recht, was sie machen sollen, schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe, das waren so Wertsachen damals, wo man also am wenigsten Platz und Transportkapazität brauchte, um möglichst große Schätze zu transportieren auf ihrem Kamel, deswegen hatten sie diese Dinge da. Gold, Weihrauch und das sind so Parfümstoffe, die man da damals brauchte, die man verkaufen konnte, zu Geld machen. Sie werden das nicht bis ins Letzte verstanden haben, was das alles bedeutete mit Jesus. Es wird uns auch leider nicht berichtet, was aus ihrem Glauben später geworden ist. Wüssten wir gerne. Aber so in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Ahnungslosigkeit, sie wissen so vieles nicht, aber sie nehmen es ernst. Schenken sie einfach, was sie haben. Und ich denke, es ist eine gute Tradition, dass wir in unseren Weihnachtsliedern, das so nachvollziehen und weiterführen über das hinaus. Wir haben nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe zu geben, aber ich stehe in deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Wir kennen ja diese Verse. Nimm hin, mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin, dass wir uns selber hingeben, dass er, was er uns gegeben hat, dass wir ihm das zurückgeben. Das ist die Antwort auf das Reden Jesu zu uns. Gott sucht die Menschen, die ihm fern sind und bemüht sich auf allerlei Weise, auch auf eine Art und Weise, die uns fremd ist, die uns merkwürdig erscheint, wie mit dieser Astrologie etwa, aber auch vertraute Weise durch die Heilige Schrift, durch Wirkung des Geistes, auf vielerlei Weise mit uns Kontakt aufzunehmen, aber alles letzten Endes nur mit dem Ziel, dass er selber Jesus zu uns redet, dass er uns nahe ist. Dass wir ihn erleben, dass er in unser Leben hineinkommt, immer wieder neu. Dass wir uns ihm anvertrauen und nicht Gold oder irgendwas ihm schenken, das kann auch mal sein, aber dass wir uns selber ihm schenken und seine Nachfolger und seine Freunde werden. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, dass du uns suchst, auch wenn wir uns von dir weit entfernt haben. Dass du die suchst, die nie an dich gedacht haben und die sogar deine Gegner sind, deine Feinde. Und dass du sie nicht nur suchst, sondern für sie stirbst, für uns alle stirbst und dein Leben gibst. Das macht uns deutlich, wie sehr du uns liebst, wie groß dein Erbarmen mit uns Menschen ist. Das ist das Ziel, du willst uns bei dir haben, du willst, dass wir in deiner Gemeinschaft sind. Du kannst es nicht ertragen, dass wir von dir entfernt sind. Du willst, dass deine Erlösung nicht vergeblich geschehen ist, sondern dass viele, auch wir, immer wieder dafür dankbar sind und dir gehören. Wir danken dir, Herr, dafür. Wir danken dir, dass du auch heute, in diesen Tagen zu uns reden willst, und bitte dich um deinen Segen. Amen.